Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Das ist die letzte Folge unseres Ostdeutschland-Specials. Während wir in den vergangenen Wochen bereits nach Thüringen und Sachsen gereist sind, geht's heute für uns nach Brandenburg. Hier finden Ende September die Landtagswahlen statt. In allen drei Bundesländern ist die AfD aktuell den Prognosen zufolge stärkste Kraft. Und darüber möchte ich in diesen drei Folgen sprechen. In der letzten Folge war Tina Trompter von der CDU zu Gast. Heute spreche ich mit Laura Jasmin Iden von der FDP. Den Austausch mit ihr fand ich besonders interessant. Laura ist nämlich in vielerlei Hinsicht ein klassisches FDP-Gewächs. Könnte man durchaus sagen. Und dennoch gibt es Punkte in ihrer Biografie, die ein ziemlich starker Kontrast dazu sind. Zum Beispiel konnte sie wegen einer Depression einige Monate die Schule nicht mehr besuchen. Wir sprechen über die Frage, ob Leistungsdruck sie krank gemacht hat, was Freiheit bedeutet und warum sie die Schulpflicht gerne durch eine Bildungspflicht ersetzen würde. Hört sich spannend an, oder? Ich wünsche euch heute ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Laura Jasmin Iden. Hallo, liebe Laura. Ich freue mich, dass du heute hier bist.
Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein.
Wir sprechen heute über die FDP, wir sprechen heute über Brandenburg und über Bildungspolitik. Fangen wir vielleicht mal mit Brandenburg an. Wie würdest du Brandenburg und vielleicht auch deinen Wahlkreis beschreiben für die Leute, die noch nie da waren?
Ich glaube, das kommt einigen Leuten wahrscheinlich bei mir hier vor Ort auch schon aus den Ohren heraus, aber Brandenburg und auch mein Wahlkreis ist natürlich unglaublich vielseitig. Also wenn ich das jetzt nur aufs Bundesland beziehe, wir haben ganz oben im Norden natürlich die Uckermark und im tiefsten Süden die Lausitz. Ich kenne natürlich noch ein paar kreisfreie Städte, die für Brandenburger Verhältnisse doch größer sind. Ballungszentren ist vielleicht zu viel gesagt, aber da wohnen natürlich auch sehr, sehr viele Menschen, beziehungsweise da sind ja auch vor allem die Hochschulen und Unis anzutreffen. Und dementsprechend würde ich sagen, Brandenburg ist dadurch weit mehr als Fläche und ein bisschen Wälder, beziehungsweise natürlich haben wir hier viel Bewaldung, aber da steckt dann doch deutlich mehr dahinter, weil vieles, was bei uns als Wald eingelegt ist, natürlich auch Nutzfläche ist. Also ist Brandenburg quasi für mich auch so ein klein bisschen das Land der Chancen, weil hier so viel Fläche ist, was noch irgendwie genutzt werden kann, wo Träume oder große Ideen in Erfüllung gehen können. Das ist natürlich unglaublich interessant und ich hoffe, dass wir das auch endlich mal anfangen zu nutzen, weil dieses Land einfach so viel mehr kann als nur weite Flächen.
Was hat dich in Brandenburg gehalten? Warum bist du nicht nach Berlin abgehauen? Das hättest du ja, glaube ich, von deinem Wohnsitz aus ganz easy mit der S-Bahn machen können, ne?
Ja. Du, also wirklich total einfach. Ich schätze aber tatsächlich in Brandenburg denn doch dieses nach Hause kommen und dieses ruhig sein. Also ich habe natürlich den luxuriösen Vorteil, als ich heute Nacht plakatieren war mit einer Freundin, die meinte auch so, ey, ihr habt ja im kleinsten Umkreis, ich habe drei Bahnhöfe, eine U-Bahn-Station und halt zwei S-Bahnen in meiner Gemeinde. Dementsprechend bin ich für Brandenburger Verhältnisse wirklich top angebunden. Das habe ich in Berlin im Zweifel auch nicht besser. Also ich laufe 15 Minuten zur U-Bahn und dann kann ich in die Stadt reinfahren. Und tatsächlich hat es mich eine Zeit lang wirklich sehr gereizt, dorthin zu ziehen. Also wenn du meine Mama fragen würdest, die würde sagen, sei mit 13, 14 war ihr Gedanke, Hauptsache weg hier. Wenn man sich dann aber so ein bisschen mit seiner Heimat und auch mit seinem Ort beschäftigt, und dann bin ich ja relativ früh politisch dann auch aktiv geworden, auch sehr schnell bei mir in die Gemeinde, gerutscht einfach als sachkundige Einwohnerin beziehungsweise als Gast. Und das ist unglaublich interessant halt zu sehen, wie das vor Ort vorangeht und was da eigentlich wirklich alles hintersteckt. Und damit war dann natürlich auch noch dieses, okay, ich bleibe hier, weil ich vor Ort was machen möchte. Ich meine, ja klar, das kann ich auch alles in Berlin, aber ich bin hier groß geworden. Und da war es natürlich auch deutlich interessanter, dann einfach hier zu bleiben, einfach weil ich auch diesen sehr komfortablen Faktor, gute Anbindung habe.
Jetzt muss ich noch einmal ganz kurz zurückspulen. Du hast gerade gesagt, du warst nachts plakatieren. Warum nachts?
Ja. Ich finde es persönlich, und viele meiner Freunde, Parteikollegen finden es nachts einfach angenehmer. Wir müssen halt auch an den Straßen rumkraxeln. Das ist natürlich zum ersten der Faktor Verkehr, der da deutlich ruhiger ist. Also da kommt alle Jubeljahre vielleicht mal ein Auto. Und tatsächlich ist es auch angenehm, man möchte ja vorankommen. Das ist ja lustig. Wir haben uns gestern Nacht tatsächlich eine halbe Stunde mit einem Bürger unterhalten, der auch vorbeigekommen ist und meinte, ah, was macht ihr hier? Aber war ein total angenehmes Gespräch, weil in der Regel wird man angepöbelt. Tendenziell kann man auch, also ist jetzt mir Gott sei Dank noch nicht so passiert, aber auch hart bedroht werden. Und das vermeidet man halt einfach. Also da ist man dann lieber so, ich sag mal vorsichtig, im Schatten der Nacht unterwegs. Einfach auch aus diesem Aspekt Selbstschutz, weil das ist halt, ist nicht angenehm. Bis 22 Uhr fangen wir meistens nicht an, sondern erst danach, wenn es wirklich ruhiger wird. Genau.
Das finde ich eigentlich ziemlich krass, weil gerade auch viele Frauen meiden ja nachts die Straßen und sagen, boah, nee, nach 22 Uhr gehe ich alleine eher nicht raus oder beziehungsweise nur die Straßen, die ich auch sicher kenne. Welche Vorsichtsmaßnahmen triffst du gerade, wenn es auch um Gewalt oder Pöbeleien geht? Das ist gerade angesprochen.
Also Regel Nummer eins bei uns ist auf gar keinen Fall alleine plakatieren, also immer mindestens eine Person dabei haben. Ich muss auch sagen, nach dem Kommunalwahlkampf, ich bin ja auch Landesvorsitzende der Jungen Liberalen, habe ich mir vor allem auch die Gedanken gemacht, wie das jetzt zum Landtagswahlkampf wird, weil ich finde, nach diesem Wahltag, dem 9.6., ist zumindest, nehme ich, das war nochmal diese Grundaggressivität gestiegen. Ich habe es auch am Wahlkampfstand da gemerkt, dass der Ton noch mal rauer ist, und ich habe Leute ja in meinem Landesverband, wir können ab 14 darf man bei uns Mitglied sein, und da gibt es dann auch 14-Jährige, die mitmachen wollen, wo man natürlich sagt so, hey, auf jeden Fall. Aber da macht man sich halt schon Gedanken. Wirklich, die eine wurde, glaube ich will da nicht übertreiben, aber wenn auch mit einer Schreckschusswaffe auf einen gezielt wird, kannst du im Dunkeln das nicht genau erkennen. Und die war 18 zu dem Zeitpunkt, und deswegen da wirklich in einer größeren Gruppe, wenn es sein muss, auch zu dritt oder zu viert, dass man sich gegenseitig so ein klein bisschen absichern kann.
Was ist das für eine krasse Situation gewesen? Kannst du das erzählen?
Das wurde mir auch nur zugeworfen, dass ja Vorfall irgendwie auch im ländlichen Bereich, dass da das halt passiert ist, und ich war auch nur so, okay, alles gut bei dir, ja, alles klar. Sie waren ja auch mit noch einem männlichen Kollegen unterwegs, dementsprechend ging das auch alles dann irgendwie, aber ja, da fragt man sich im ersten Moment schon, okay, was war da los? Und wenn ich auch rückblickend betrachte, wir sind manchmal auch durch Ortschaften gefahren, gerade Richtung Polen raus, also wirklich tiefstes Brandenburg, wo man dann irgendwie, also wenn da irgendwie eine Dorfparty oder so ist, wo viele, ich sag mal, auch großgebaute Männer waren, einfach eine größere Gruppe, da sind wir auch vorbeigefahren. Das haben wir nicht gemacht. Das hat man schon gemerkt, okay, das geht vielleicht in die politische Richtung auch, die wir nicht unbedingt vertreten, oder wo man dann auch auf jeden Fall was sagen muss. Also wenn ich von rechts angepöbelt werde, dann kommt da meine Meinung zurück. Das ist nicht so ein Ja, okay, sondern ich finde, da muss man halt wirklich gegenhalten. Und da ist es dann wirklich auch so ein Abwägen, okay, wir sind zu zweit, wenn da was passieren sollte, wir sind da in der Unterzahl, dann fahren wir einfach weiter und gucken, ob wir es wann anders machen. Oder halt einfach gar nicht, weil es lohnt letztendlich niemanden oder bringt niemanden etwas, wenn man da mit einem blauen Auge oder so rausgeht.
Ja, voll, voll. Da muss man natürlich auch erstmal an Selbstschutz denken, gerade wenn
Ja.
man zu zweit als vielleicht zwei Frauen unterwegs ist. Ich muss trotzdem die provokante Frage stellen, wird man als FDP in Brandenburg überhaupt wahrgenommen oder übersehen euch viele, vielleicht auch auf der Straße, gerade wenn ihr auch am Stand steht und Wahlwerbung machen wollt? Wie viel Beachtung bekommt ihr da?
Ich glaube, Beachtung würde ich eigentlich, also Beachtung am Wahlkampfstand. Ich habe jetzt vor 4 Wochen auch einen Stand gehabt. Alles, was nicht da AfD ist, bekommt kaum Beachtung. Kann auch nur der Standort gewesen sein, aber da ist es mir besonders aufgefallen. Das war, wie gesagt, kurz nach dem Europa- und Kommunalwahltag. Da gucken alle Parteien so ein bisschen doof aus der Wäsche, wenn da zum AfD-Stand gepilgert ist. Natürlich kommen dann auch ein paar zu uns, und die meinen so, hey, man kann sich so ein bisschen unterhalten. Man wird natürlich viel über die Bundespolitik gefragt. wo man dann halt auch klar differenzieren muss, ey, Landespolitik, Bundespolitik ist nicht das Gleiche unbedingt. Wir haben hier wirklich viel mehr Sachen vor Ort, was bewirken zu können. Wir kommen ja gleich nochmal wahrscheinlich auf die Bildungspolitik zu sprechen. Das ist ja auch so einer der Punkte. Ja, Wahrnehmung im Allgemeinen. Wir sind jetzt als FDP in Brandenburg knapp 10 Jahre in der außerparlamentarischen Opposition. Also, die Presse interessiert es zum Teil sehr, sehr wenig, was die FDP oder auch die jungen Liberalen zu sagen haben, aber da sind wir dran. Ja.
Also kommen wir mal zu deiner Person. Wie hat es denn die FDP geschafft, deine Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn sie eigentlich sehr klein ist in deiner Region?
Das ist so im Laufe der Bundestagswahl tatsächlich entschieden. Ich war immer schon davor so und habe so geliebäugelt und geguckt, okay, FDP war ja sowieso immer relativ nah bei mir zu Hause. Mein Papa arbeitet auch in der Bundesgeschäftsstelle. Dementsprechend habe ich da von klein auf auch das politische Geschehen natürlich mitbekommen. War natürlich trotzdem im Diskurs, ist die Familie ja auch sehr offen. Also wir haben auch SPD-nah, CDU-nah und so weiter. Und dann zur Bundestagswahl, das war ja auch noch, also das war ja 2021, da war ich gerade 12. Klasse, Anfang 12. Klasse, und da war ja noch Corona. Also wir kamen aus einer Zeit, wo wir, ich weiß nicht, den wievielten Lockdown hinter uns hatten, wo Homeschooling eingeführt wurde, wo 10.000 Plattformen getestet wurden und geguckt wurde halt, wie man damit umgeht. Und ich als Mensch, liebe halt wirklich meine persönliche Freiheit sehr, sehr gerne. Also ich möchte, gibt auch zu Hause oft Streitpunkte darüber, aber ich lasse, also wenn man mir was sagt, manchmal habe ich das Gefühl, also ich möchte es dann rein aus Prinzip nicht machen. Also selbst wenn ich es machen wollte, das ist so, es ist meine freie Entscheidung, ich möchte das für mich machen. Und da war dann der Lockdown natürlich auch sehr, sehr schwierig. Also ich habe im Laufe dieser Zeit auch Depressionen entwickelt. Hatte damit dann schwer zu tun und bin dann aber eine Person, die sagt, okay, ich habe jetzt genug, bin im Selbstmitleid ertrunken und jetzt meckere ich nur noch. Und das war tatsächlich irgendwann im Unterricht, irgendwann morgens, Freitag, erste Unterrichtseinheit. Und ich habe mich mal wieder beim Politiklehrer über irgendwas aufgeregt und alle anderen auch. Und dann saß ich da in meiner Bank und dachte mir so, aber das bringt mir ja nichts. Also es verlässt diesen Klassenraum nie und all das waren aus meiner Sicht natürlich auch valide Punkte, für die ich eintreten möchte. Und jetzt kandidieren ja hier alle, viele zum Bundestag. Also es gibt Leute, die wirklich was machen wollen. Habe ich also geguckt, okay, das möchte ich auch. Wir hatten zu dem Zeitpunkt natürlich auch viele Vorträge, so wie es sich gehört, einmal alle Parteien vorgestellt, die kandidieren, einmal alle Wahlprogramme durchgeguckt. Und als die dann die nächsten Stunden vorgestellt wurden und ich natürlich mit dem Gedanken gespielt habe, irgendwie was zu machen, ist mir aufgefallen, so nee, alle anderen Programme holen mich gar nicht ab. Das von der FDP gefällt mir wirklich mit Abstand am besten. Und dann war irgendwann abends der Tag so, ja, Papa, ich möchte einer Partei beitreten. Ja, okay, wo denn? Ja, FDP. Ja, okay, wir füllen diesen Antrag gemeinsam aus. Und dann haben wir den FDP-Antrag ausgefüllt. Und bei uns ist es so, du musst natürlich ein Vorstellungsgespräch dann haben. Und ich weiß nicht, ob das hier zum Thema passt, aber ich habe dann wurde dann eingeladen. Ich kannte die tatsächlich auch so von den Plakaten von 2019. Da ich dachte mir so, ah ja, stimmt, das habe ich damals schon wahrgenommen, zwar unterbewusst, aber die sagt mir was. Und dann so, ja, wir müssen jetzt, wir wollen dich kennenlernen. Und ich dachte mir so, scheiße, was ist, wenn ich nicht liberal genug denke? Was ist, wenn ich mein Freiheitsgedanke was komplett anderes ist? Das ist mir aber so wichtig. Ich möchte das unbedingt machen. Ich also zu diesem Vorstellungsstammtisch auch. Meine Uhr hat irgendwann ausgeschlagen, weil es einfach nur noch so ein, weil ich einen zu hohen Herzschlag hatte, weil ich so aufgeregt war. Und genau, dann wurde ich angenommen und seitdem erfüllt es mich echt mit Freude, auch wenn, ich weiß nicht, Augenringe bis hier sind und ich eigentlich auch gefühlt schon überall graue Haare haben müsste. Hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Und
Ich hab zwei Fragen. Frage Nummer eins, welche Rolle hat dein Vater gespielt? Also was glaubst du, inwiefern hat er dich, dein Elternhaus, die Tatsache, dass er auch in der Geschäftsstelle von der FDP arbeitet, in deiner Meinung beeinflusst?
Ich glaube tatsächlich gar nicht. Also wo meine Eltern mich beeinflusst haben, ist halt wahrscheinlich einfach das Interesse der Politik. Also Papa war früher halt oft nicht da. Also da hat immer mal gesagt, so, ja, Partei unterwegs. Wir haben natürlich die Parteitage geguckt. Also da als 8-, 9-Jährige war dann eher das Ziel zu gucken, wo Papa ist, als auf die Inhalte zu hören. Und natürlich ansonsten vermute ich, wie bei vielen anderen Familien, einfach auch die typischen Gespräche am Armutstisch über die aktuelle politische Lage. Und ja, vielleicht unterbewusst ein klein bisschen, aber ich kenne auch viele, wo das also komplett das Gegenteil ist. Also wenn jetzt zum Beispiel die Mutter bei der CDU, dann die Kinder bei den Grünen. Also ich bin ja auch vorsichtig ausgedrückt wahrscheinlich so ein bisschen Generation Fridays for Future. Also als es damals in der Schule hieß, okay, ich bin jetzt bei den Freien Demokraten, während andere am liebsten zu jeder Freitagsdemo marschiert sind, war das schon so, okay, mach das, aber da waren meine Eltern komplett frei. Also
Ja,
die haben mich und egal was unterstützt.
hast du da Gegenwind bekommen, vielleicht auch von deinen Mitschülerinnen und Mitschülern, wenn du sagst, die sind freitags auf Fridays for Future gegangen und du schließt dich einer Partei an, die seit 10 Jahren nicht im Landtag sitzt, die eigentlich nicht so richtig präsent in der Region ist?
Gegenwind tatsächlich gar nicht. Also und zu dem Zeitpunkt hatten wir ja auch Juniorwahlen und die FDP hatte danach wirklich mit Abstand das beste Ergebnis. Ich würde das nicht alles mir zukommen lassen, aber dadurch war natürlich, ich glaube, für die meisten war es interessant zu sehen, okay, da engagiert sich jemand. Also das höre ich auch immer noch, wenn ich alte Klassenkameraden in der Bahn oder so treffe, dann kommt immer so, ja, bei dir läuft das ja richtig, ich finde richtig gut, dass du das machst und so weiter. Also da war das tatsächlich mehr Unterstützung. Und der ein oder andere mein bester, also wirklich mein bester Sitznachbar Kevin, der hat es von Anfang an mitbekommen und der hat dann immer mitgeschrieben im Unterricht, wenn ich bei mir ganz schändlicherweise mal die ein oder andere Parteisache noch schnell bearbeitet habe. Ich war ja dann alles schon übers iPad mehr oder weniger, konnte man da auch mal die Mails öffnen und vielleicht was anderes machen, außer im Unterricht zuhören. Und die haben da tatsächlich sehr unterstützt. Es gab so ein bisschen, also Gegenwind nicht, also es sind ein paar sehr gute Freundschaften tatsächlich kaputt gegangen, einfach weil die politische Ausrichtung anscheinend nicht geklappt hat. Ich weiß es nicht, lange hat man darüber natürlich nachgedacht. Also wenn 12 Jahre Freundschaft kaputt gehen über was Politisches, ist es natürlich sehr, sehr traurig, aber im Großen und Ganzen war es tatsächlich wirklich sehr viel mehr Unterstützung und ich Gegenwind auch nicht so richtig. Man kam halt in die Debatte, aber man hat es dann auch dabei sein lassen. Ich akzeptiere deine Meinung, du akzeptierst meine Meinung und cool, dass wir uns im Großen und Ganzen ja für die Verbesserung der Gesellschaft einsetzen. Genau, also
Zu
das war
welchen
dann auch
Themen
geklammert.
sind die Freundschaften kaputt gegangen?
Ich weiß es tatsächlich nicht so genau. Also ich glaube, dass diese Freundschaft, das war wirklich einfach die FDP-Ausrichtung, wo ich natürlich, also beziehungsweise, dass ich dann damals auch gesagt habe, so, okay, ich engagiere mich da jetzt weniger Zeit natürlich, dafür braucht es auch eine gewisse Akzeptanz. Also gerade jetzt in Wahlkampfzeiten, meine beste Freundin, die sieht mich einmal, wenn ich anrufe, lass uns spazieren gehen, ich brauche hier gerade mal einen freien Kopf. Ansonsten kommt da relativ wenig. Und ich glaube, dass darunter halt auch einfach Freundschaften leiden können. Damals noch im Abi-Stress ist das alles sowieso auseinandergegangen. Und ich will da eigentlich gar nicht so viel über sie reden, aber sie war dann doch eher linker, sehr links ausgerichtet, vermute ich, beziehungsweise so wie ich so das Elternhaus da mitbekommen habe. Und ich glaube, dass da dann einfach so, okay, man ist jetzt zivil miteinander, aber das passt einfach nicht. Und ich habe damit auch meinen Frieden gefunden. Es ist sehr schade, aber ich bin dennoch halt auch dankbar für die Zeit, die man da hatte, weil ich eigentlich auch dafür bin, dass außer politische Freundschaften wirklich gehalten werden müssen. Also mein Freundeskreis ist logischerweise jetzt auch kleiner geworden, aber weil man sich auch nicht mehr so oft sieht, Schule ist vorbei, ich studiere im Fernstudium, das heißt, da habe ich jetzt auch nicht so die großen Kontakte, aber diese Sichtweise von außerhalb der FDP-Bubble, sag ich mal, das ist so ein bisschen Reality-Check. Manchmal frage ich auch so, hey, ist das jetzt zu viel gelbe Brille oder bin ich, also, oder ist das, kann man das wirklich so auffassen? Und das ist natürlich auch unglaublich wichtig, dass man das wenigstens ein klein bisschen beibehält. Nicht natürlich sich von seiner Meinung abbringen lässt, aber wenn dann einige auch sagen, so ganz realistisch, also go for it, aber so diese Lebensrealität spielt da absolut nicht mit, dann kann man wenigstens schon mal umdenken und überlegen, okay, wie könnte man es denn noch passend machen, dass diese liberal-freiheitliche Strömung dazu passt, damit man wirklich dieses, wir sagen ja immer, wir sind die Partei der Mitte, dass man die breite Mitte auch irgendwie probiert abzudecken und das nicht nur irgendwie so 5% sind, sondern das höchste Maximum. Und ja, dementsprechend schade, dass das tatsächlich kaputt gegangen ist, aber es waren dann wahrscheinlich einfach auch zwei unterschiedliche Lebensrealitäten.
Also man muss schon sagen, man bezahlt einen gewissen Preis, wenn man sich politisch engagiert, gerade auch wenn man sich einer Partei anschließt. Und Zeit ist natürlich immer ein Thema. Ich glaube, das kennen wir alle. Ein Begriff, der jetzt auch relativ häufig gefallen ist, ist Freiheit. Was bedeutet Freiheit für dich? Du hast eben gesagt, dass du kurz befürchtet hast, dass dein Freiheitsgedanke oder dein Bild von Freiheit dann doch nicht zu dem Bild von Freiheit der FDP passen könnte. Was ist Freiheit?
Ich glaube, warum ich damals auch so Probleme hatte, ist dass dieser Begriff so weit gestreut ist und als ich damals mich wirklich damit befasst habe, ich keine genaue Definition für mich gefunden habe. Also Freiheit ist einfach wirklich, wirklich für mich das Gefühl, dass ich selbst mit meiner Leistung was schaffen kann, dass ich selbst jetzt sagen kann, okay, als Frau, ich traue mich jetzt hier alleine nachts irgendwie durch Parks oder sonst was zu laufen, einfach weil ich mich jetzt von Eventualitäten nicht einschüchtern lasse oder weil dieses Umfeld so angenehm sicher ist, sage ich mal. Das ist ja ein großes Thema. Also viele von mir gehen halt nachts nicht mehr raus und das würde mich in meiner persönlichen Freiheit einschränken. Es ist nicht so, dass ich nicht auch irgendwie doofe Erlebnisse hatte, aber das ist meine Entscheidung. Es ist dieses Gefühl einfach von Selbstbestimmtheit, ohne dass mir groß jemand Vorgaben oder Richtlinien gibt, sondern sagt, okay, solange es deine individuelle persönliche Freiheit ist, ohne dass du Leute groß einschränkst, darauf muss man ja auch achten, dass man nicht so eine Art Schmetterlingseffekt hat, so dass ich und alle anderen kommen danach, sondern dass man halt gucken muss, jeder hat für sich halt diesen Freiraum und solange das alles gut koexistieren kann, ist es gut. Und ja, langfristig muss man natürlich gucken, dass man dadurch nicht noch mehr Einschränkungen für irgendwie den Großteil der Bevölkerung, der Bürger oder so schafft. Und ja, das waren so die größten Punkte. Und danach war ich auch ganz erleichtert, dass Freiheit ja für jeden was Individuelles sein kann und dementsprechend das perfekt in die FDP passt.
Das finde ich super interessant. Du hast gerade auch den Leistungsgedanken so ein bisschen angeschnitten, auch den Leistungsgedanken der FDP, dass man sich die eigene Freiheit auch erarbeiten kann, beziehungsweise durch Leistung es schafft, sich sein Leben so zu gestalten, wie man sich das Leben gestalten möchte. Wenn es jetzt zu deep in die persönliche Richtung geht, dann musst du mir das sagen, dann machen wir da einen
Alles
Cut.
gut.
Also das entscheidest du dann. Aber der FDP wird ja häufig vorgeworfen, dass dieser Leistungsgedanke zu krass ist und dass da viele Menschen abgehängt werden. Unter anderem eben Menschen mit psychischen Erkrankungen, mit Depressionen. Und das Interessante ist ja, du hattest Depressionen, als du dein Abitur gemacht hast. Du hast dein Abitur 2022 abgeschlossen, wenn ich es richtig im Kopf habe, und konntest 3 Monate nicht zur Schule gehen, weil es dir nicht gut ging. Wie siehst du, also siehst du darin einen Konflikt zwischen dem Wunsch nach Leistung, in dem Sinne sein eigenes Leben zu gestalten können, aber eben auch anzuerkennen, dass es manche Menschen aus gesundheitlichen Gründen nicht schaffen, diese Leistung zu erbringen, sie aber trotzdem Freiheit genießen wollen?
Ich glaube, bei Leistungen muss man darauf achten, dass man nicht, also man kann nicht immer 100% geben. Das kann ich jetzt auch gerade nicht. Und meine Ärztin meinte neulich auch zu mir, Laura, es ist sehr, sehr schwierig, wenn der Kopf immer alles möchte, der Körper aber nicht hinterherzieht. Das ist, glaube ich, so eine Phase, also oder eine Akzeptanz, die man für sich finden muss, dass man Leistung nicht von heute auf morgen, sondern dass es ein langfristiger Prozess ist. Also dass man lange auf Sachen hinarbeiten muss, was auch schwerfällig ist und man halt auch Rückschläge, ich sag mal, einstecken muss. Das ist ganz normal. Man darf sich davon halt nicht entmutigen lassen. Ich möchte jetzt Depressionen auch nicht mit entmutigen. Das finde ich ganz, ganz blödes Beispiel auch. Aber so vom Leistungsgedanken an sich. Bei Depressionen ist es so, man möchte ja trotzdem an der Gesellschaft teilhaben. Man hat ja trotzdem seine Ziele, die man schaffen möchte, auch wenn das unglaublich schwer ist. Also man kriegt sich dann nicht aufgerafft und so weiter und eigentlich ist alles doof. Also wie gesagt, hatte ich ja und auch aufstehen sowieso und eigentlich möchte man den ganzen Tag heulen. Man möchte aber grundsätzlich etwas daran ändern. Also vielleicht muss man in dieser oder in dieser Zeit habe ich dann meine Ziele verändert. Also es war dann nicht mehr das 1,5 Abitur, sondern es war das Abitur bestehen und irgendwo in einem gewissen Weise auch so durchzukommen, dass man den Spaß, ich sag mal, ganz radikal formuliert, überlebt. Also wenn man wirklich an einem Punkt ankommt und wo ich auch war, wo ich dachte, macht das hier überhaupt alles noch so einen Sinn, dann muss man halt einen Cut setzen und sagen, okay, das ist das große Ziel, dieses große Leistungsding, dann muss ich das strecken. Dann muss ich mich jetzt an erste Stelle packen und mich selbst irgendwie wieder so hinbekommen, dass ich diese Etappenziele, die ich mir dann neu stecken muss, dass ich das schaffe.
Mich würde interessieren, also um das Bild auch gerade zum Bildungssystem ein bisschen besser einordnen zu können, was ist in diesen, also was hat dafür gesorgt, dass du Depressionen entwickelt hast? Und nochmal, also du setzt die Grenzen, aber hatte es was mit der Corona-Pandemie zu tun? Hatte es damit zu tun, dass man junge Menschen in dieser Zeit auch krass vernachlässigt hat? Oder hat es dann doch vielleicht etwas mit dem Leistungsgedanken in unserer Gesellschaft zu tun? Was spielte da rein?
Ich würde fast vermuten, dass es so eine ungünstige Kombination von allem gibt. Also meine Schule war schon immer sehr, sehr leistungsorientiert. Also mein Jahrgang hatte einen Abischnitt von 1, irgendwas. Also alles, was unter 1, also alles ab 2,0 war unterm Durchschnitt. Es ist ja an sich erstmal nicht schlecht. Man hat überall natürlich, also ich empfinde so einen Leistungsgedanken oder in der Gruppe auch so als Ansporn. Also nicht, dass man was beneidet, sondern hey, man findet gemeinsam einen Weg oder ich möchte das auch. Also, dass man jemanden hat, an dem man sich orientieren kann. Also nicht nach unten, so, oh, ich bin viel besser als der, sondern ich habe da noch Maße, wo ich mich verbessern könnte. Das empfinde ich als motivierend. Problematisch wird es, wenn du nur noch das siehst. Also bei der Corona-Pandemie, Hobbys fielen natürlich aus. Man wurde extrem eingeschränkt in seinen sozialen Kontakten. Ich würde mich jetzt nicht als der Social Butterfly betiteln, aber wenn so Gewohnheiten sich jeden Donnerstag treffen oder halt einfach mal spontan irgendwo hinfahren, wenn das damit verbunden ist, so, ah, wir sind zu viert, wir dürfen hier eigentlich gar nicht sein, habt ihr euch alle getestet? Irgendwann hat es bei mir, glaube ich, das war einfach nur noch Angst. Ich habe irgendeine Hände waschen und so weiter, keine Oberflächen mehr anfassen und so weiter. Das war alles irgendwann zu viel für mich. Und ich glaube, das hat sich dann daraus entwickelt. Also ich glaube, der erste Lockdown war noch ganz cool. Das war so ein bisschen entschleunigend. Ich war da gerade in meiner MSA-Phase, also Mittelschulabschluss, schreiben wir bei uns auch. Und das war dann so, ja, okay, cool, 2 Wochen keine Schule. Ich kann mich auf diesen Abschluss so ein bisschen vorbereiten. Dann kam aber mal wieder der nächste Lockdown. Und dann kam natürlich auch irgendwann die schlechte Jahreszeit. Und da war dann komplett aus. Also in Klausuren ganz, ganz viel Stress. Ja, also was fehlende Kontakte und dann kommt man, glaube ich, also je mehr Zeit man sich mit sich selbst dann verbringt und auch mal schlechtere Ereignisse mitbekommt und es dann einfach in sich hineinfrisst, glaube, da war dann das Chaos perfekt, sage ich mal. Aber so einen genauen Grund oder ob es am Leistungsgedanken liegt, kann ich jetzt nicht sagen. Also bin ja immer noch im Studium und so weiter und mir geht's halbwegs blendend, also würde ich da die Leistung so ein bisschen klammern und wirklich mehr darauf auf den Fokus, dass man da sehr, sehr eingeschränkt wurde, wenn ich daran denke, wie lange es tatsächlich gebraucht hat, danach noch irgendwelche Klassenzimmer bei uns zu modernisieren. Also ich muss sagen, und ich weiß, FDP-Klischee, ich bin auf eine Privatschule gegangen. Ja, da waren denn, wir hatten dann sofort Online-Unterricht, also da ging diese Umstellung sehr, sehr schnell. Wir hatten sowieso Schullaptops, also die man in der Schule nutzen konnte. Wir haben in der Zeit auch angefangen, auf Smartboards umzustellen und unsere Lehrer waren wirklich sehr, sehr kompetent, was dann auch den Zoom-Unterricht anging und dadurch lief das auch. Aber ich habe halt auch Freunde, die auf öffentliche Schulen gegangen sind. Ich habe es bei meinem kleinen Bruder gesehen, wie lange tatsächlich dieser Prozess gedauert hat, bis da irgendwie mal was angekommen ist und man nicht einfach nur wie im ersten Lockdown einfach eine beschädigte Datei senden konnte, um den Lehrer zu sagen, oh nein, ich weiß gar nicht, warum Sie das nicht öffnen können. Warte, ich schicke Ihnen das nochmal nur neu, nur damit man halt 12 Stunden mehr hat, um noch was zu Ende zu bearbeiten. Und das ist natürlich, ich sag mal, mein Privileg gewesen, weiß aber auch, dass vielen, vielen Schülern das halt in Brandenburg nicht so ging. Und das ist unglaublich schade. Und ich sehe das jetzt auch, die ganze Corona-Technik, sage ich mal vorsichtig. Also es wurde irgendwie in die Schulen bugsiert, aber es kümmert sich aktuell kaum einer so richtig darum, dass das auch alles auf den neuesten Stand bleibt. Das heißt, wir erleben jetzt schon wieder eine Veraltung von den neuen Strukturen. Und das kann es ja nicht sein. Also es kann auch nicht sein, dass es eine Corona-Pandemie gebraucht hat, um die Brandenburger Schulen irgendwie halbwegs ins 21. Jahrhundert zu bringen.
Warum bist du auf eine Privatschule gegangen?
Das hatten, also ich durfte mir das damals in der 7. Klasse oder zur 6. Klasse aussuchen. Da haben wir uns dann mehrere Schulen angeguckt und meine Eltern meinten, okay, wir wissen, dass Bildung nicht das höchste Gut ist und dass ihr damit oder dass wir euch damit helfen können, eine Grundlage auch für dieses eigene Leisten später zu schicken. Also ich sag auch immer, wenn ich gefragt werde, gerade Bildungspolitik, da können wir auf jeden Fall noch was machen, um dieses Aufstiegsversprechen auch zu garantieren. Also das sind ja die Grundsteine. Und dann hat mir diese Schule tatsächlich am meisten zugesagt. Also wir hatten auch, also es war schon damals gesagt, wir hatten keinen Ausfall. Also wir hatten, kann ich gefühlt an der Hand pro Schuljahr abzählen, wir hatten sonst immer Vertretungsunterricht. Also der Unterricht hat ganztägig stattgefunden. Und das hat mir also natürlich als Schüler, aber rückblickend war das natürlich sehr, sehr angenehm. Und ich hatte halt immer bis 15:30 Unterricht. Und das war dann mehr so eine Kopfentscheidung. Und was da angenehm ist, das gibt es in Brandenburg jetzt auch nicht so oft, beziehungsweise nicht in der Nähe. Ich hatte damals sehr, sehr spät eine Gymnasialempfehlung bekommen, beziehungsweise wurde eigentlich gesagt, so, nee, mach erst mal Oberschule. Und ich bin dadurch erst, das ist so eine, das, ja, die Privatschule, die hatte halt einen Gymnasialzweig und auch einen Oberschulzweig. Und dann bin ich halt bis zur 9. Klasse auf die Oberschule gegangen. Und habe dann zum Halbjahr ein so gutes Zeugnis gehabt, sodass ich ins Sekretariat gehen konnte und sagen konnte, hey, mir wurde zugesichert, wenn die Noten da sind, kann ich aufs Gymnasium wechseln. Und dann bin ich halt Ende Januar aus der Schule raus mit meinem Halbjahreszeugnis von der einen, also mein Klassenzimmer war ganz oben auf dem linken Turm, und bin dann halt eine Woche später aufs Gymnasium gegangen. Und das war natürlich super einfach. Also ich musste mich nicht groß damit beschäftigen, wo gehe ich danach hin, was macht das mit meinem Schulweg. Da haben wir natürlich auch in Brandenburg so einen Faktor. Also wir hatten so zwei private Buslinien, die, meine Schule war ja in Grünheide, die dann nach Hoppegarten gefahren sind und die Schüler, die hier wohnen, halt eingesammelt hat. Und da hatte ich dann, ja, lass es eine halbe Stunde Schulweg sein. Mit dem ÖPNV wären es 2 Stunden gewesen und bei allen anderen Sachen wäre es auch ein sehr, sehr großes Getingel gewesen. Und ja, das war dann gerade praktisch dadurch, dass es auch unbürokratisch sehr, sehr schnell diesen Wechsel in der Schulform geben konnte. Auch ein Prinzip, welches ich mir für öffentliche Schulen oder allgemein Sachen in Brandenburg wünschen würde, weil es ist ja nichts Verwerfliches, auch vom Gymnasium, wenn man das merkt, okay, man schafft es nicht oder ich brauche nur diesen 10. Klasse-Abschluss, weil ich eine Ausbildung machen möchte, weil ich ins Ausland gehen möchte, was auch immer, dass dieser Wechsel dann einfach deutlich einfacher ist, weil einige Leute kommen halt auch mit diesem Leistungsdruck, der an allen Gymnasien wahrscheinlich in ganz Deutschland herrscht, nicht zurecht. Und es ist auch nichts Verwerfliches. Verwerflich ist, wenn man sich dann da durchquält, weil man nichts Örtliches oder es nicht schnell genug geht oder einfach Jahre dauert, weil Bürokratie immer noch ein Monster bei uns ist.
Würdest du denn sagen, also ich hätte mich wahrscheinlich, wenn ich die Möglichkeit dazu gehabt hätte und an deiner Stelle gewesen wäre, auch für die private Schule entschieden, einfach auch aufgrund der Buslinien, die du gerade
Ja.
angesprochen hast. Wenn man sich überlegt, mehrere Stunden am Tag mit den ÖPNV unterwegs zu sein oder eine direkte Buslinie zur Schule zu haben, dann ist das natürlich gerade im ländlichen Raum ein
Ja.
total wichtiger Aspekt. Würdest du denn rückblickend sagen, dass Privatschulen und eigentlich auch Privatbuslinien vielleicht auch Teil des Problems sind, dass eben nicht alle jungen Menschen diese Möglichkeiten bekommen?
Ich glaube tatsächlich nicht. Also private Buslinien sind, die sind ja zweimal am Tag gefahren über die Schule. Aber jetzt kommt der ganz, ganz typische Satz, der Markt regelt das und die privaten Schulen in privater Trägerschaft, die zeigen, dass es geht. Also die bezahlen nicht mal unbedingt besser. Ich würde sogar mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass an öffentlichen Schulen die Lehrer besser verdienen, aber trotzdem kommen bei uns halt sehr, sehr viele. Natürlich, wir hatten auch ein paar Quereinsteiger, was auch so ein Ding ist. Wir hatten wirklich gute Quereinsteiger mit dabei, die halt an öffentlichen Schulen auch keinen Zugriff oder keinen Zugang direkt bekommen hätten, ohne 5 Jahre Studium zu haben, gefühlt. Und die sind trotzdem top vom Fach gewesen. Und manchmal ist genau das besser aus der Fachrichtung. Und das sind Prinzipien oder Prinzipien, die halt an der Privatschule funktionieren. Warum sollten sie nicht auch an der öffentlichen Schule funktionieren? Ich finde, da muss dann die allgemeine Politik dafür sorgen, dass diese Abschlüsse entweder schneller anerkannt werden oder dass man da irgendwie das einfach besser zugänglich macht. weil es ja da funktioniert und warum sollte es hier nicht auch funktionieren? Also da dieser Konkurrenzgedanke, das, wie gesagt, was ja irgendwie zu funktionieren scheint, nur diese Systeme oder alten Regelungen, die das Land irgendwie vor 100 Jahren mal festgelegt hat, veraltet sind und dass man das halt angehen muss. Und da finde ich, sollten die öffentlichen Schulen nachziehen und da möchte ich natürlich oder möchten wir als FDP natürlich auch dafür sorgen, dass dieser Standard immer mitsteigt, weil es kann ja nicht sein, also Bildung darf nicht Sache des Geldbeutels der Eltern sein. So, wie gesagt, ich hatte extrem Glück. Es gab auch ein paar Stipendien bei uns, dass die Leute, die halt nicht diesen finanziellen Vorteil hat oder wie meine Eltern gesagt haben, okay, wir rechnen uns das durch, eure Bildung ist uns wichtig. Einige Leute haben halt einfach nicht die Möglichkeit und das ist unfair. Und da sehe ich aber auch nicht ein, dass man halt sagt, okay, die Möglichkeit sollte trotzdem, also sollte denn für die Leute, die das investieren können, sage ich mal, verwehrt bleiben, sondern eher Umkehrschluss, okay, öffentliche Schulen, da müssen wir gucken, dass wir nachziehen. Wie gesagt, gerade im Punkt Quereinsteiger und deren Förderung. Also ja, vielleicht sollte man denen noch ein paar pädagogische Ansätze mit an die Hand geben. Gerade im Grundschulbereich würde ich da auch noch mal gucken. Da ist es, glaube ich, noch mal anders. Aber in weiterführenden Schulen, was gibt es Besseres als wirklich eine Chemikerin im Chemieunterricht zu haben?
Wie viele Leute waren in deiner Klasse?
Boah, ich überlege gerade. Ich will keine falschen Zahlen sagen, aber ich würde mit 25, 26 gehen. Was auch noch wenig ist. Also ich weiß, dass bei uns, wie gesagt, alte Klassenkameraden aus der Grundschulzeit eine 32, 33er Klassenstärke hatten, was halt auch problematisch ist, weil das ja auch in der Grundschule so anfängt. Also meine Grundschule, die war einzügig. Also es gab eine Klasse einmal. Und wenn ich bei meinem Neffen gucke, irgendwie, die haben Klasse 1E, alles mit 32 Kindern voll. Das ist ein Problem, weil da jedes Kind lernt ja auch individuell, gerade in der Grundschule. Und gerade da merkt man ja zum Beispiel auch Lerndifferenzen, also ein Wink zur Inklusion. Das funktioniert da ja auch dann sehr, sehr wenig, beziehungsweise bei uns in Brandenburg funktioniert es nicht. Dieser Gedanke ist unglaublich toll, dass man sagt, alle Leute oder alle Kinder in eine Schulform, klappt aber nicht. Also jemand, der ein Lerndefizit, Aufmerksamkeit hat oder irgendwie schwer hört, irgendeinen Schulbegleiter braucht, haben wir auch nicht. Bleiben die Kinder also auch absolut auf der Strecke und dennoch noch in einem lauten Umfeld, weil ich weiß nicht, also selbst bei uns wurde viel geschnattert. Offensichtlich nach den Ferien, nach dem Wochenende, am Mittwoch. Immer ist irgendwie was, also eine gewisse Unruhe ist immer. Und da gab es bei uns natürlich nochmal die Möglichkeit, okay, ich glaube, der ein oder andere Schüler allgemein in der Schule hatte auch seinen persönlichen Lernhelfer. Ich merke das aber bei meinem kleinen Bruder. Der hat Förderschwerpunkt Lernen. Der ist geistig ein bisschen behindert, also ist auch nicht schlimm, aber der braucht halt da Unterstützung. Und meine Eltern kämpfen jetzt seit 3 Jahren für einen Lernhelfer, Schulhelfer, irgendwie so. Und er hat ihn immer noch nicht bekommen. Er kommt jetzt in die 7. Klasse und geht jetzt auf eine Förderschule. Aber das ist auch so ein Problem, was in einer großen Klasse halt schwer bewältigt werden kann und wo dann natürlich auch gerade Kinder sehr an, also ich vermute sehr an sich zweifeln. Also so oft wie ich ihn beim Abendbrotstisch mir gegenüber sitze, da möchte man eigentlich nur mitweinen, weil es eine Ungerechtigkeit ist, der man halt auch angehen muss.
Ein Punkt, den du in einem anderen Interview angesprochen hast, und den du als sehr hilfreich bezeichnet hast, ist, dass du eigentlich keine Schulpflicht mehr haben möchtest. Du würdest die Schulpflicht gerne abschaffen und eine Bildungspflicht einführen, damit alle jungen Menschen eben so lernen können, wie es für sie passt, damit auf ihre individuellen Bedürfnisse
Ja.
eingegangen werden kann. Was bedeutet eine Bildungspflicht?
Wenn die Bildungspflicht die Schulpflicht ersetzt, ist es mehr oder weniger. Man kann es so empfinden wie ein Fernstudium, also entweder im familiären Umfeld, also mit deinen Eltern, mit dir alleine. Da muss man natürlich gucken, inwieweit das Sinn macht. Aber gerade, ich vermute, das kann man ab der 1. Klasse, also dass der schüchterne Erstklässler, der nicht warm wird und da eigentlich noch mehr Zeit für sich braucht, aber im Kopf vielleicht schon so weit ist, dass da irgendwie die Basic, ach, keine Ahnung, was soll man in der 1. Klasse, schreiben, rechnen, bisschen lesen, dass man das mit in seinem Umfeld lernen kann. Wie gesagt, bei mir, ich habe es auch irgendwann gemerkt, dass es in dieser großen Klassenstärke nichts für mich ist oder ich mir das alleine beibringen kann. Und dann erarbeitest du dir halt dein Stoff. Also es gibt ja auch genug Lernvideos zum Beispiel, also bei allem, also dass du das einfach selbstständig erarbeitest, von du vom Land natürlich so einen Katalog bekommst, so Sachen, die man im Schuljahr auch mitbekommen kann, und dass du das halt in dem Umfeld, das heißt mit deinen Eltern wirklich, mit den Geschwistern alleine, dir das beibringst. Wichtig ist da natürlich nur, ich glaube, wenn alle Eltern hören, ist Schulpflicht abgeschafft, stehen einem die Berg bis hier oder ersetzt, weil man denkt, okay, jetzt 6 Wochen Sommerferien reicht mir eigentlich schon. Ich weiß gar nicht, wie ich das ein Schuljahr schaffen sollte, und was ist das mit diesem, ja, diese, ob man da sich wirklich bilden kann. Wichtig ist da, dass man natürlich beachtet, dass also ich nicht möchte, dass man einfach den ganzen Tag nichts macht, beziehungsweise kann man, wenn man das dann halt abends nachholt. Ich bin auch eher ein Abendslerner, aber dass es trotzdem zentrale Lernnachweise gibt. Also wir hatten früher, das nannte sich Vergleichsarbeiten, und dann haben das alle Leute im Land geschrieben, so habe ich zumindest damals verstanden, und dann wurde geguckt, so wie der Lernstand allgemein an der Schule ist. Und sowas müsste es dann natürlich auch geben, zweimal im Jahr. Und wenn dieser Wissenslernstand nicht erreicht ist, dass es dann natürlich, okay, ein Signal ist, dieses Prinzip, sich das selbst erarbeiten, hat einfach nicht funktioniert. Der Staat ist dann aber trotzdem natürlich ein bisschen mitverantwortlich, dass die Kinder auch gebildet werden können. Also ich glaube, für viele Leute, was für mich Stress ist, ist für viele Kinder vielleicht eine Chance, aus dem Elternhaus rauszukommen. Die Schulen sollen natürlich weiter existieren. Also wenn du in die Schule gehen möchtest, dann ist super. Und wenn du diese die Nachweise nicht erfüllst, dann setzt für dich automatisch die Schulpflicht im nächsten Schuljahr einfach wieder ein. Aber das Ding ist, dass man dieses Individuelle wahrscheinlich eher damit rausfinden kann, wo man den Schülerinnen und Schülern die Chance gibt zu sagen, hey, Klassenumfeld, wie gesagt, vielleicht die Möglichkeit, aus dem Elternhaus rauszukommen. Ich möchte niemandem was vorwerfen, aber ich glaube, es gibt trotzdem noch genug Fälle häuslicher Gewalt. Oder wenn die Eltern wirklich die Chance haben, die Kinder draußen zu lassen, die dann einfach gar nichts mehr machen zu lassen, dass man da natürlich auch auf die Leute aufpasst und da dann diese Bildungspflicht beibehält. Weil wenn du diesen Bildungsstand nicht erreichst, wie gesagt, dann setzt die Schulpflicht für dich wieder ein. Aber wenn das für dich okay ist, dass du dich selbst bildest, dann go for it. Dann mach deine 2 Leistungsnachweise im Jahr, und dann bist du gut mit dabei.
Ja, ich glaube, man muss wirklich nochmal betonen, dass Schulpflicht auch einen gewissen Sicherheitsaspekt
Ja.
erfüllt. Also einfach Kinder zu schützen, Kinder regelmäßig zu sehen, zu wissen, dass es ihnen gut geht, überhaupt zu wissen, wo sind diese Kinder, ne? Gerade
Genau.
weil es eben auch familiäre Umfelder gibt, wo das eben nicht der Fall ist. Und da ist es total wichtig, dass Pädagogen und Pädagoginnen auch diese Kinder regelmäßig zu sehen bekommen und mit ihnen in den Austausch kommen. Ich frage mich, wir hatten ja in der Pandemie in gewisser Weise die Schulpflicht aufgehoben, in dem Sinne, dass die Kinder nicht zum Teil nicht mehr vor Ort sein mussten. Sie mussten aber dennoch eigentlich am digitalen Unterricht teilnehmen, aber das war je nach Schule auch so ein bisschen aufgehoben, gerade wenn dann auch die Lehrkräfte krank waren, hatten wir ja im Prinzip diese Bildungspflicht, dass sich viele Jugendliche und Kinder das alleine beibringen mussten, beziehungsweise dass dann die Eltern diese Rolle der Lehrkraft eben auch noch erfüllen mussten. Und das hat viele Eltern überfordert und das hat auch zu vielen Konflikten zwischen Eltern und Kindern geführt. Also ich habe in der Zeit bei einer alleinerziehenden Mutter die Kinder betreut und Homeschooling mitgemacht, weil es, oder was heißt mitgemacht, übernommen, weil es eben nicht funktioniert hat. Und deswegen frage ich mich, würde eine Aufhebung der Schulpflicht und eine Etablierung der Bildungspflicht Bildungsgerechtigkeit in Deutschland stärken oder eher schwächen?
Ich vermute, kann ich jetzt natürlich keine Studien an den Haaren herbeiziehen, und ich will auch nichts erfinden, aber von meinem Empfinden, dadurch, dass die Schulen ja, also die Schule an sich, das Gebäude mit den Lehrkräften immer noch koexistiert und du das für dich entscheiden kannst, würde das, glaube ich, sogar stärken. Du hast es vorhin schon gesagt, ich bin da auch sehr für diese Individualität. Gerade in dem Punkt, zum Beispiel Förderkinder. Also in Brandenburg sind gerade ganz viele Diskussionen, dass Förderschulen abgeschafft werden sollen, weil lass uns die Klassen mit 37 Kindern noch voll machen. Alle haben den gleichen Bildungsstandard zu erfüllen, wo man nicht so, also aus meiner Sicht nicht so weit denkt und sich klar ist, mit 37 Leuten, das ist jetzt natürlich überspitzt, da kriegst du gar kein Bildungsniveau. Also runtergebrochen. Also bei vielen Schulen sind, glaube ich, diese 45 Minuten Unterrichtsdinge noch ein Ding. Also ich hatte 90 Minuten Unterricht. Da ist es natürlich noch was komplett anderes, ehe du eine Klasse ruhig hast, ehe die Kinder auf ihren Plätzen sitzen und jeder sein Arbeitsheft rausgekramt hat. Da geht Zeit verloren. Und da muss man gucken, was für eine Art der Effektivität das wahrscheinlich auch ist. Also lasst uns doch das probieren, dass die Kinder, die das vielleicht brauchen oder die vielleicht einen Lernhelfer haben, die Bauchschmerzen haben, in die Schule zu gehen, weil halt die zu langsam sind, da irgendwie Probleme haben und die Mitschüler einhänseln. Also ich durfte mir auch anhören zum Thema Inklusion, so ja, das ist doch alles total toll. Und wenn die Kinder das von klein auf mitbekommen, dann funktioniert das alles. Also muss ich sagen, das ist ein wunderschönes Denken. Ich bin auch absolut dafür, dass wir irgendwann in der Gesellschaft an diesem Punkt ankommen. Aber so fair muss man sein, so weit ist die Gesellschaft nicht. Und das ist von den Kindern wahrscheinlich nicht mal böse gemeint, da über irgendjemand zu lachen. Es sind Kinder. Wenn sie es vom Elternhaus nicht richtig vorgelebt bekommen oder ich will auch den Eltern nichts vorwerfen, aber die machen sich darüber lustig. Die sagen, bist du schlecht? Wie gesagt, ich sehe das hier bei meinem kleinen Bruder. Ich weiß auch, dass es das nicht nur bei mir so ist, sondern einige meiner Freunde haben auch Kinder, die eine besondere Aufmerksamkeit einfach im Bereich Lernen brauchen, das verursacht Bauchschmerzen und die wollen dann lieber zu Hause für sich lernen. Die haben auch kein Problem damit. Oder wie gesagt, wenn sie einen Schulhelfer haben, der sich sowieso auf dieses Kind konzentriert, warum sollte dieser Unterricht beispielsweise von zu Hause nicht funktionieren, wenn dieses Kind sowieso eigentlich nur da ist, weil es da sein muss? Da muss man halt wieder dieses individuelle betrachten, dass aus meiner Sicht einfach eine größere Chance ist, als zu sagen, okay, wir pauschalisieren jetzt, wir machen jetzt nur noch eine Schule für alle. Das wollen ja auch einige bei uns, also dass es nur noch eine Schulform gibt, was bestimmt auch vom Denken unglaublich schön ist, aber was auch da nicht genau aus meiner Sicht nicht funktioniert, weil ich es einfach nicht funktional kennengelernt habe, dass man da differenzieren kann und dann sagen kann, okay, hier indem wir das ausweiten, sorgen wir vielleicht für mehr Gerechtigkeit, weil ja natürlich, wie vorhin schon gesagt, die Schulen weiter existieren. Also brauchst du dein soziales Umfeld zum Lernen? Brauchst du die Lehrkraft, die dir das frontal erzählt? Dann kannst du in die Schule kommen. Aber die Leute, die das dann halt nicht brauchen, sind zu Hause und dadurch wird in meinem Denken, kann man mich natürlich auch korrigieren, die Klassenstärke kleiner. Also effektiver, weniger Schüler, die dann auch besser lernen können. Und die anderen, die zu Hause sind und sich selbst was aneignen können. Also aus meiner Sicht ein Win. Praktisch kann ich natürlich jetzt nicht sagen, oder berichten, wie das funktioniert. Ich könnte jetzt nur sagen, ja, im Outback in Australien geht das doch auch super gut. Aber ich möchte nicht das australische Schulsystem mit unserem Schulsystem vergleichen. Und ich glaube, das wären auch Vergleiche, die einfach hinken.
Ja, glaube ich auch. Lass uns jetzt noch mal auf den Osten zu sprechen kommen, beziehungsweise auf Brandenburg. Wir haben jetzt schon festgehalten, dass die FDP in den letzten 10 Jahren im Landtag nicht vertreten war. Stattdessen punktet aktuell die AfD. Was machst du dir für Gedanken, wenn die AfD jetzt vielleicht auch einen Kultusminister stellt in Zukunft und eben dann auch ganz konkreten Einfluss auf das Bildungswesen im Land haben könnte? Was hast du da für Sorgen?
Wüsste nicht, was sie in der Bildungspolitik machen wollen. Wollen sie Klassen wieder teilen in Jungs, Mädchen, Mädchen am besten zu Hause lassen? So was ich bei einigen Abgeordneten der AfD bei uns im Landtag höre, denke ich mir auch nur so, wollt ihr uns 70 Jahre zurückschmeißen? Und da frage ich mich so, muss ich jetzt in die Offensive gehen und den Leuten wirklich alles vorsagen, also nicht auf meine Inhalte gehen, sondern also sagen, wie ich das vorwärts bringen möchte, was gut für Brandenburg wäre, sondern mir die ganzen Zitate schnappen und gucken hier, das haben die gesagt, was auch eigentlich ineffizient wie sonst was ist. Und da habe ich wirklich richtig Angst, weil wenn da was kaputt gemacht wird und das Brandenburger Schulsystem zum Beispiel ist ja sowieso, also Abitur Brandenburg wird ja drüber gelacht und wir sind ja auch in der Bildungstabelle im Ranking ganz unten, wenn das kaputt gemacht wird als Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte wir brauchen, dass wir wieder auf die Ausgangslage von heute zurückkommen. Und das macht mich fertig. Das macht mich wirklich richtig traurig.
Also, wenn man mal auf die Inhalte blickt oder beziehungsweise erstmal die Tatsache, die Regierung, die das Kultusministerium stellt, hat einen enormen Einfluss auf das Bildungssystem, weil ja einfach viele Entscheidungen, die im Bildungssystem getroffen werden, Ländersache sind und es alles sehr dezentral organisiert ist. Und wenn wir uns zum Beispiel die Vorhaben der AfD aufs Bildungssystem angucken oder im Bildungssystem angucken, dann ist es zum Beispiel so, dass beispielsweise die AfD Sachsen, jetzt sitzt du in Brandenburg, aber es ist ja alles sehr close, die haben zum Beispiel in der Vergangenheit zum Ziel erklärt, dass sie den Notendurchschnitt für die Abiturzulassung senken wollen. Das heißt unterm Strich, dass weniger junge Menschen fürs Abitur zugelassen werden und dass unterm Strich wollen sie damit erreichen, dass wieder mehr junge Menschen eine Ausbildung machen. Dabei muss man sich natürlich die Frage stellen, ist das dann der richtige Weg? Sie wollen unter anderem, in Sachsen war es auch so, dass die AfD im vergangenen Sommer eine Kampagne gegen die Schule der Vielfalt eingeführt haben. Also sie wollen queere Identitäten bedrohen und schüren auch ganz bewusst Ängste bei Eltern vor einer angeblichen Frühsexualisierung. Das Kultusministerium hat auch direkten Einfluss darauf, welche Schulbücher im Unterricht durchgenommen werden, was gelesen wird. Und so weiter. Das heißt, wir sprechen das schon von einem wahrscheinlich der wichtigsten Posten, wenn es um die Zukunft eines Landes geht. Denn Bildung ist die Zukunft eines Landes.
Absolut. Absolut. Ich habe parallel gerade mal mir das Wahlprogramm von der AfD aufgemacht, damit das Erste, was ich hier auch lese, Gendern verbieten, Leistungsprinzip wieder einfordern. Also ich glaube, das geht alles sehr, also von den Bullet Points, Verbot der Sexualpädagogik, der Vielfalt. Ich mir denke, ganz ehrlich, also die Kinder werden immer frühreifer und das hat nichts, also nichts mit dem Unterricht zu tun. Ich finde, je schneller man in die Aufklärung geht und sagt, so hier präventiv das, das und das könnt ihr machen, da weiß ich nicht, warum der Staat da dagegenhalten sollte, weil einige Schülerinnen und Schüler, die kriegen halt nur diese Aufklärung dadurch. Also da ist es nicht das aufgeklärte Elternhaus. Wir hatten es vorhin schon so ein bisschen unter, so ähnlich wie, dass die Schule ja auch ein Schutzraum für Schülerinnen und Schüler sein kann. Genauso kann die Schule halt ein Ansprechpartner oder ein Anlaufpunkt sein für gerade solche Fragen. Und da bin ich der Auffassung, je schneller man die halt es ist ja nichts Schlimmes. Es ist ja wirklich nichts Schlimmes. Ich bin der Meinung, um 2024 sollte man sich darüber offen unterhalten können, auch was Homosexualität angeht. So, ja, dann liebe ich halt eine Frau oder der Mann liebt einen Mann. Es ist ja diese persönliche Freiheit mehr oder weniger. Und dass da die AfD so reingrätschen möchte, verstehe ich nicht. Also ich zum Gendern, ich gender auch nicht, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, das irgendwem zu verbieten, einfach weil ich das in meinen Redefluss nicht reinbekomme. Das gezielt zu verbieten, das ist kein Inhalt. Also das bringt dem Land nichts.
Nee, glaube ich auch überhaupt gar nicht. Was unterscheidet deinen Leistungsgedanken oder auch vielleicht den Leistungsgedanken der FDP vom Leistungsgedanken der AfD, den sie ja auch in ihrem Wahlprogramm anschneiden?
Naja, der Leistungsgedanke der AfD, also ich würde das, weiß nicht, ob ich das Leistungsgedanke nennen würde. Das ist eher so, okay, wir machen wieder Vorgaben vom Staat aus, wie wer was zu sein hat. Ich finde das Denken jetzt von der AfD Sachsen auch utopisch, einfach nur einen Schnitt hochzuheben, um Leute in die Ausbildung reinzuprügeln. Also ich sehe das nicht. Keine Ahnung, also da ist auch wieder dieses gesellschaftliche Ding. Also wenn mir gesagt wird, mach auf jeden Fall ein Abitur, weil mit der Ausbildung oder irgendwie bist du nicht wert. Also das ist ein Denken der Gesellschaft, welches du aber nicht durch sowas korrigiert bekommst. Und selbst wenn, also wenn ich das hochhebe und die Leute halt nun mal Abitur machen möchten, dann ist doch im besten Fall Leistungsgedanke, okay, ich mache mein Abitur. Ob ich danach eine Ausbildung machen kann, ist ja immer noch mein Ding. Also ich muss mit einem Abitur ja nicht ins Studium gehen. Ich persönlich, wenn ich mich nochmal entscheiden könnte, würde ich auch überlegen, ob ich erst eine Ausbildung mache. Aber das ist ja meine freie Entscheidung. Da sollte der Staat nicht mit irgendwelchen Normen eingreifen. Und wie gesagt, im besten Falle sind denn die Schüler so, okay, ja, fuck it, dann strenge ich mich jetzt dieses Jahr an und habe diesen Noten, diesen Leistungserweis dadurch. Aber das so künstlich ja klein zu halten, also oder ja, wir haben einen Fachkräftemangel, okay, da denke ich mir aber halt, die ganzen Zugewanderten, da müssen wir gucken, dass wir die Abschlüsse anerkennen, sind ja auch alles Menschen, die nicht auf den Kopf gefallen sind. Da AfD denkt sich so, Deutsch only, und was ist eigentlich für sie Deutsch? Das ist die Frage, die man sich wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren da bei denen stellen muss. Und das, ja, würde ich jetzt nicht als Leistung, sondern als, ich weiß nicht, als was ich das betiteln würde, sondern keine Ahnung. Finde ich komischen Gedankengang.
Ey, Laura, wir sind voll über die Zeit gerannt.
Okay.
Ich fand den Austausch mit dir super spannend, weil ich, ja, also ich habe einen richtig guten Einblick in deine Lebenswelt bekommen, in deine Gedanken, in deine Ansichten, in Brandenburg, so. Das fand ich sehr, sehr schön. Daher vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich
Sehr, sehr gern.
drück dir die Daumen, oder drück uns alle die Daumen für die Landtagswahlen in ganz Ostdeutschland, was da passieren wird und was da ausgehen wird. Erstmal dickes Dankeschön an dieser Stelle.
Ich habe zu danken. Ich möchte auch einfach nur festhalten, Brandenburg ist jetzt nicht nur AfD und so, wir halten ja alle dagegen als gesamtdemokratisches Spektrum, aber es ist ja schon richtig. Also das beschäftigt uns ja natürlich auch, wie man damit umgeht, um auch selbst zu überzeugen.
Total.
Und ich hoffe, ich bin jetzt auch nicht zu versnobbt drüber gekommen mit meiner Privatschule oder sonst was. Aber es ist nun mal ein Teil, den man auch nicht leugnen kann. Und es sind ja Sachen, wie ich es wahrgenommen habe. Und ja, ich
Ich
hoffe, es war nicht
finde,
ganz so schlimm.
genau, nein, 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 ich finde die Mischung tatsächlich total interessant. Also ich finde, du hast eine sehr interessante Vita, einen sehr interessanten Werdegang. Ich finde auch den, ich fand es auch super interessant, mich mit dir über Leistung zu unterhalten, auch gerade im Hinblick auf deine mentale Erkrankung, also die Depression während deines Abiturs. Das fand ich sehr, sehr spannend. Danke für deine Offenheit.
Sehr, sehr gern.
Cool. So, Leute, das war die dritte von drei Folgen zu den Landtagswahlen in Ostdeutschland. Mit dem Special habe ich das Ziel verfolgt, uns allen nochmal vor Augen zu führen, wie wichtig es ist, anderen politischen Meinungen auf dem demokratischen Spektrum zuzuhören. Ich glaube nämlich, dass wir das wieder öfter tun müssen. Andere Meinungen aushalten, anstatt sie zu verurteilen. Nur dann können wir am Ende gegen antidemokratische Ansichten vorgehen und unsere demokratischen Werte gemeinsam verteidigen. Vielen Dank, dass ihr euch die drei Folgen eingeschaltet habt. Ich bin gespannt, wie die Landtagswahlen in Ostdeutschland jetzt ausgehen, denn ich bin mir sicher, dass sie schon einen politischen Ton vorgeben werden, der wahrscheinlich auch die Bundestagswahl 2025 mitgestalten wird. Schreibt mir gerne eure Gedanken zu den drei Folgen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bye bye. Stay hungry.